Detektor FM. Zurück zum Thema.
Wenn der Blick zur Tiefkühltruhe im Supermarkt wandert, dann habe ich ja eine Riesenauswahl von Fisch vor mir zum Beispiel. Aber kann ich irgendwas davon überhaupt mit gutem Gewissen essen? Das Magazin Nature hat gerade wieder eine Studie des Joint Research Center veröffentlicht. Das Ergebnis, 93% des Fischbestands im Mittelmeer sei überfischt. Aber steht es wirklich so schlimm, nicht nur ums Mittelmeer, sondern vielleicht um die Weltmeere? Und was kann ich machen, damit mein Konsum das nicht vielleicht alles noch schlimmer macht, als es ohnehin schon ist? Darüber spreche ich mit Christoph Stransky vom Thünen-Institut, das Bundesforschungsinstitut für ländliche Räume, Wald und Fischerei. Also der Mann muss sich auskennen damit. Schönen guten Tag, Herr Stransky.
Ja, schönen guten Tag. Die Zahlen, die genannt wurden, sind natürlich drastisch, dramatisch, sind aber eingeschränkt auf das Mittelmeer. Wir haben also, wenn man weltweit guckt, die FAO, also die Welternährungsorganisation in Rom, hat ja auch diese Berichte jährlich, den Zustand der Fischbestände zu beschreiben. Und da wird weltweit von einem Überfischungsgrad, wenn man ihn so nennen kann, von etwa 31% ausgegangen. Das ist eine Zahl von 2013. Wenn man so in die europäischen Meere, also die sogenannten EU-Gewässer schaut, dann sieht es eben für die nördlichen Bereiche nicht so schlimm aus wie im Mittelmeer und im Schwarzmeer, sondern da sind die Zahlen so etwa bei 40%, 30%, je nachdem, welche Bezugsgrößen man da nimmt.
Wenn diese aktuelle Studie sagt, dass das fast das gesamte Mittelmeer überfischt ist, warum ist gerade das Mittelmeer so betroffen?
Ja, das ist grundsätzlich erstmal ein zu wenig oder nicht funktionieren der Fischereikontrolle, muss man sagen, der Umsetzung der gemeinsamen Fischereipolitik. Es gibt ja in der EU diese gemeinsame Politik, die natürlich auch flächendeckend für alle EU-Gewässer gelten soll, auch für angrenzende Gewässer. Gibt es Ähnlichkeiten oder gemeinsame Vereinbarungen über die Nachhaltigkeitsziele, die dort verfolgt werden? Und die Umsetzung des Erreichens der Nachhaltigkeit, die ist sehr unterschiedlich zwischen den Regionen. Und im Mittelmeer mit den vielen kleinskaligen Fischereien, die es da gibt, mit vielen kleinen Booten, einer Vielzahl auch an notwendigen Kontrollen, einfach in der Form im Moment nicht so optimal umgesetzt, wie es eigentlich sein sollte.
Was wird denn dann in anderen Regionen besser gemacht?
Ja, wenn man da nach Norwegen guckt, also relativ weit in den Norden, gibt es dort sehr drastische Strafen für die Fischereifahrzeuge und Eigner, die sich nicht regelkonform verhalten. Das heißt, in der Fischereizone Norwegens halten sich in der Regel auch europäische Fischer anderer Mitgliedstaaten durchaus an die Regeln, denn die Strafen sind so drastisch, wenn Fischereikontrollen an Bord sind und Verstöße feststellen, dass die Fischereiaktivität dann sofort nicht mehr lukrativ ist.
In Europa ist ja viel auch sowieso reguliert. Wie ist es denn, wenn man so ein bisschen über den europäischen Tellerrand hinausguckt auf andere Meeresregionen? Gibt es da auch andere Probleme oder gibt es da ähnlich positive Erfahrungen?
Ja, es ist so, dass die verschiedenen Regionen, Meeresregionen der Welt, was die Fischerei betrifft, die Bewirtschaftung, wie wir sagen, der Bestände von regionalen Fischereimanagementorganisationen geregelt wird. Das ist also pro Region sehr unterschiedlich. Da kann es Konflikte geben natürlich zwischen nationalen Interessen der sogenannten Küstenstaaten, also der Gewässer um die Länder jeweils herum mit diesen regionalen Fischereiorganisationen. Aber es sind in der Regel sogenannte nachhaltige Fischereiabkommen und Vereinbarungen, die dort getroffen werden, um eben die langfristige Sicherung der Fischbestände auch festzuhalten und möglichst in die Zukunft zu transportieren.
Nun kann ich ja, wenn ich im Supermarkt stehe, nicht unbedingt immer sofort wissen, ob der Fisch aus Norwegen kommt oder irgendwie aus Italien oder anderswo im Mittelmeer. Bin ich da hilflos oder kann ich irgendwas machen?
Ja, da kann der mündige Verbraucher sehr viel tun. Die Packungen sind sehr informativ inzwischen. Der Fischhandel, also gerade in Deutschland mit den sehr bewussten Verbrauchern, hat der Handel jede Menge getan, um möglichst zunächst freiwillig, aber dann auch zunehmend verpflichtend bestimmte Angaben auf den Packungen zu kennzeichnen, wie zum Beispiel die Herkunftsgebiete. Da sind die sogenannten FAO-Großgebiete. Da kann man sich auf der Karte angucken. Da ist aber meistens das Gebiet auch bezeichnet. Da sind zum Teil noch Untergebiete genannt, auch Fangmethoden und so weiter. Also da sind viele Informationen vorhanden, um dem Verbraucher zu ermöglichen, bewusste Entscheidungen für Nachhaltigkeit zu treffen.
Was mich aber grundsätzlich schon nochmal interessiert, ist es denn jetzt generell gut, Fisch zu essen oder schlecht, Fisch zu essen? Weil nur weil es in Norwegen oder anderen nördlichen Meeresregionen gut funktioniert, heißt ja nicht, dass es unbedingt eine gute Idee ist, das generell zu machen. Was würden Sie sagen?
Nein, also wir raten auf keinen Fall völlig ab vom Fischkonsum, nur die Selektivität der Wahl. Sündige Bürger hat ja die Wahl. Das Angebot ist relativ groß, gerade in Deutschland und in vielen anderen europäischen Ländern. Die Produkte kommen aus allen möglichen Ländern, aus allen möglichen Gebieten, von sehr vielen Arten und Fischbeständen. Die Arten haben ja noch viele Bestände, die man auch unterscheiden muss, weil die sehr unterschiedlich produktiv sind. Und da kann man durchaus auswählen und sich nach bekannten Siegeln wie das Marine Stewardship Siegel, also MSC zum Beispiel, anschauen. Oder es gibt für die Aquakultur ein ASC-Label, es gibt Bioland, Naturland und so weiter. Das sind alles sogenannte Öko-Label, die schon nach den Nachhaltigkeitskriterien auch auswählen. Und diese zertifizierten Fischereien, das ist auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung. Und dann kann man sich auch genauer noch über die Bestandszustände informieren. Zum Beispiel die Plattform Fischbestände Online. Wenn man das eingibt in die Suchmaschine des Vertrauens, dann findet man reiche Informationen zu den einzelnen Beständen.
Wie ist das eigentlich mit Süßwasserfisch? Ist das grundsätzlich einfacher dann? Also ist es nur problematisch bei Meeresfisch oder ist es generell grundsätzlich etwas, worüber man nachdenken sollte, bevor man kauft?
Ja, das ist letztendlich ja auch eine Geschmacksfrage im wahrsten Sinne des Wortes. Meeresfisch hat natürlich grundsätzlich eine andere Geschmacksvielfalt als jetzt Süßwasserfische. Und dann muss man natürlich ganz genau gucken, regional. Wenn man jetzt auch vom Fischhändler des Vertrauens irgendwo Müritz oder so, wenn man jetzt in die deutschen Bereiche schaut oder die Zuchtanlagen, also Süßwasserfische werden ja auch viel gezüchtet in Deutschland. Da kommt es wirklich dann auch auf die Methoden an, die dort verwendet werden. Vielleicht, wenn man sich auch Umweltfolgen vorstellen kann, wie viel Futter wird eingesetzt, unter welchen Bedingungen wachsen die auf in der Aquakultur jetzt. Und wenn man Flussgebiete anschaut, dann kann man natürlich auch die lokalen Fischer einfach befragen. Wie ist es denn? Wie viel Bestand ist denn da? Und mit dem Preis muss man natürlich auch gucken, wenn man jetzt an die Nordseegarnele denkt, die ist ja extrem teuer geworden, weil die Fänge so niedrig sind. Und wenn der Flussfischer sagt, ich muss einfach für diesen Aal, muss ich so und so viel Euro nehmen, weil der so selten geworden ist, dann kann man schon ins Grübeln kommen, ob man den dann auch wirklich kaufen will. Nicht nur in Hinsicht auf das eigene Portemonnaie, sondern auch in Hinsicht auf die Nachhaltigkeit.
Fast das gesamte Mittelmeer ist laut einer aktuellen Studie drastisch überfischt. Das gilt aber nicht für alle Meeresregionen. Also grundsätzlich keine Angst haben vom Fischessen. Über das Thema habe ich gesprochen mit Christoph Stransky vom Thünen-Institut, ein Forschungsinstitut für ländliche Räume, Wald und Fischerei. Vielen herzlichen Dank, Herr Stransky, für Ihre Zeit.
Ja, danke für Ihr Interesse.
Detektor FM kann man übrigens auch live hören. Wir senden rund um die Uhr ein Online-Radio mit Kopf, Herz und Haltung. Im Wortstream mischen wir wissenswerte Themen mit moderner Popmusik und der Musikstream ist der perfekte Tagesbegleiter mit frischer Musik.